Der Tobias hat es auf den Kopf gestellt, ja. Dadurch, dass man die Beschleunigung jetzt als Drehkippbewegung auffasst, ja, dass man diesen Shinroll Ankle Rocker macht und Energie geschenkt bekommt, das ist schon nicht nur so eine graduelle Verbesserung gewesen, das hat es schon für mich fundamental geändert.
Was braucht es, um auch mit 47 Jahren noch auf Weltmeisterniveau zu sprinten? In der aktuellen Folge spreche ich mit Jochen Gippert, der bei der Masters-WM in Göteborg gleich zweimal Gold und einmal Silber gewonnen hat. Erfahrt, wie er seine Sprinttechnik revolutioniert hat und welche Herausforderungen und Erfolge er auf dem Weg dorthin erlebt hat.
Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Dann, ja, herzlich willkommen, Jochen.
Danke, freue mich, hier zu sein.
Ja, Jochen, es freut mich, dass du so spontan die Zeit für eine gemeinsame Folge gefunden hast. Du bist ja erst vor wenigen Tagen zurück aus Göteborg gekommen. Zweimal Gold, einmal Silber. Deswegen hier an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch für die Titelausbeute. Und jetzt nochmal aus deinem Blickwinkel, wie würdest du die Weltmeisterschaften in diesem Jahr in vielleicht einem Wort zusammenfassen?
Unfassbar. Ja, kann man so sagen, es war die erfolgreichste Veranstaltung, an der ich bisher teilgenommen habe, aus mehrfacher Hinsicht. Ich habe noch nie 3 Medaillen mitgenommen. Ich habe noch nie an der Weltmeisterschaft Doppelgold in den Einzeldisziplinen mitnehmen können. Und die beiden Läufe bei 100 und 200 in den Finals waren wirklich sehr, sehr gut. Nicht nur relativ zur Saison oder in der Veranstaltung, sondern tatsächlich über meine Karriere hinweg, würde ich sagen. Gerade der 200-Meter-Lauf war wahrscheinlich das beste Rennen, was ich bisher abgeliefert habe.
Hast du das im Rennen schon gespürt, dass das heute, weil ich sag mal, du hattest ja auch gerade bei den 200 Metern auch schon einige Läufe in den Knochen, aber unabhängig davon, weiß ich nicht, vielleicht Kurvenausgang auf der Zielgeraden, Mensch, das läuft jetzt extrem flüssig?
Ja, genau, es war das 7. Rennen in wenigen Tagen. Also alle anderen, die 100 Meter, die da drei Runden und die Staffel war davor. Und es war das zweite 200-Meter-Rennen an dem Tag. Also es ist schon ein relativ straffes Programm. Aber ich fühlte mich vor dem Rennen schon ziemlich gut. Erstaunlich gut tatsächlich. Und am Ende, also am Anfang habe ich ein bisschen über die Bahnverteilung aufgeregt. Nicht, aber naja, ich war halt auf Bahn 6 und die Hauptkonkurrenten waren auch hinter mir.
Ja.
Und dann ist man ja so ein bisschen gejagter. Ne? Aber am Ende, muss ich sagen, hat mir das wahrscheinlich das Rennen oder erlaubt, das Rennen so zu gestalten, wie ich es dann gestaltet habe. Bin extrem gut durch die Kurve gekommen und man hat ja ein Gespür dafür, wie nah oder fern andere in dem Rennen sind. Und ich konnte schon sagen, dass ich relativ weit vorlag und offensichtlich eine sehr, sehr gute Kurve gelaufen bin. Das habe ich gemerkt und das Brillante für mich an dem Rennen war, dass ich zum ersten Mal über die komplette Strecke hinweg dem Drang widerstehen konnte, wirklich schnell laufen zu wollen. Das ist das, was mir bisher die Rennen eigentlich immer kaputt gemacht hat. Dieses bewusste Drücken und Ansteuern, dass man jetzt irgendwie noch schneller sein möchte. Das heißt, ich habe irgendwo ein bisschen Kontrolle abgegeben und es einfach laufen lassen. Und das ist so gut durchgelaufen bis zur Ziellinie, dass ich nicht denke, nicht großartig Geschwindigkeit verloren zu haben. Und ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, als ich durchs Ziel gelaufen bin, weil ich mit Jubeln beschäftigt war und habe die Zeit gar nicht realisiert. Ja, und das ist dann ja tatsächlich auch noch ein Meisterschaftsrekord in der Altersklasse gewesen. Und ja, das letzte Mal bin ich vor 10 Jahren so schnell gelaufen, ehrlich gesagt.
Weil im Prinzip ist es ja auch oft so, dass gerade auch bei den 200 Metern darüber gesprochen wird, wie geht man das taktisch an? Also ich muss gestehen, ich bin die 200 Meter im Prinzip ähnlich gelaufen wie die 100 Meter.
Ja.
Vollgas vom ersten Schritt an, aber hatte dann tatsächlich häufiger auf den letzten 30, 40, 50 Metern so ein bisschen Probleme, da das Tempo zu halten. Und so wie du das beschreibst, ist wirklich da so ein bisschen, wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Lockerheit, dafür 98% durch die Kurve und aber dafür das Tempo dann einfach bis zum letzten Meter halten können.
Ganz genau. Also das ist so die Quintessenz dessen, was ich mir in den letzten Jahren erarbeitet habe. 200 Meter ist für mich halt kein All-Out-Sprint, wo du alles reinlegst wie die 100. Wobei ich auch sagen muss, wahrscheinlich kann man einiges davon auch auf die 100 Meter übertragen. Vielleicht sollte man das auch da nicht versuchen, mindestens mal in der zweiten Rennhälfte wirklich zu erzwingen, sondern einfach laufen lassen. Und ich glaube, das ist der allergrößte Unterschied zu den 200-Meter-Läufen, die ich in den Vorjahren gemacht habe, dass ich das jetzt hinbekomme, einfach mich zu trauen, nicht alles zu geben. Ja, und deswegen komme ich hinten besser an.
Und dann hast du ja neben den beiden Goldmedaillen über die 100 und 200 Meter auch die mit der Staffel noch die Silbermedaille geholt. Und da die Geschichte hinter eurer Staffel, die finde ich auch recht spannend. Ihr wart ja dann doch eine recht spontan zusammengemischte Truppe. Ich glaube, der Startläufer, Speerwerfer. Magst du da nochmal so ein bisschen was zu erzählen?
Ja, also das war mit Hindernissen und deswegen einfach eine super schöne Überraschung, dass da diese Silbermedaille noch rausgekommen ist. Mit ein bisschen tränenden Auge, weil es vielleicht sogar hätte Gold werden können. Also wir haben relativ spontan und spät die Einteilung für diese Staffel bekommen. Ich war eigentlich erst für die 35er Altersklasse vorgesehen und da gab es nochmal eine spontane Änderung. Und wir haben uns leider auch vorher nicht zu einem Training zusammenfinden können, sondern haben beim Aufwärmen die ersten Wechsel, zumindest ich, gemacht. Und dann haben wir halt Position 2 gelaufen, hatte also zwei Wechsel vor mir. Und dann haben wir mit dem Markus, da ist ein, ja, der läuft vielleicht so Mitte 12 etwa zurzeit. Also doch ein relativ großer Geschwindigkeitsunterschied, ja. Und dann haben wir gesagt, okay, 15 Fuß muss reichen. Das hat dann auch geklappt, ist aber eine Nahtoderfahrung, die man da macht.
15 Fuß ist nicht viel, wenn jemand mit diesen Geschwindigkeiten nach dazu kommt.
Der Markus ist fast zwei Köpfe größer als ich und da kommt eine riesige Wand auf einen zu. Da muss man erstmal still bleiben können. Ja. Das hat dann gut geklappt eigentlich und die Gegengerade ist gut gelaufen. Aber, und das ist halt, warum ich gesagt habe, so ein bisschen weinendes Auge. Der Veranstalter hat uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil die abgegebene Meldung für die Staffel erst gar nicht angenommen wurde. Ja, die haben es vergessen, ins System einzutragen. Dann hat der DLV dankenswerterweise interveniert und wir sind noch in das Rennen reingekommen, aber die einzige Bahn, die frei war, war Bahn 1.
Okay.
Und das ist natürlich jetzt alles andere als ideal, diese engen Radien laufen zu müssen. Und zur Gold fehlten gerade mal 4 Zehntel. Ne? Die Australier, die gewonnen haben, waren auf Bahn 8. Da kann man sich dann halt schon ausrechnen, dass es knapp geworden wäre. Mutmaßlich hätten wir vielleicht eine etwas günstigere Bahn bekommen. Aber sei es drum, ganz toller Erfolg mit den Jungs. Und dafür, dass wir so eine spontan zusammengewürfelte Staffel dargestellt haben, haben die Wechsel auch wirklich gut geklappt. Also den Gunnar Habel, den dritten Läufer, das war schon fast eingespielt. Ne? Das war ein Wechsel am langen Arm. Ja? Also richtig gut, da haben wir nicht viel verloren. Und hinten raus ist der Christian auch wirklich, wirklich gut gelaufen. Also nochmal danke dafür, Jungs.
Ja, ich fand es auch spannend, gerade Gunnar Habel da in der Ergebnisliste zu sehen. Wir haben ja im Vorgespräch auch schon so ein bisschen gequatscht. Gunnar kenne ich tatsächlich noch aus meiner aktiven Zeit, aus meinem ersten Verein in Wetzlar. Deswegen, das hat mich auch sehr gefreut, als dann da so ein bekannter Name dann auch nochmal aufgeploppt ist.
Ja.
Aber mal so grundsätzlich zu, ich sag mal, der ganzen Stimmung bei so einer Masters-Weltmeisterschaft. Wie läuft das da ab? Wie ist das Feeling gerade auch bei sowas, wo die ganze Welt dann auch zusammenkommt?
Ja, also viele nennen das ja ihre Track-Family und dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Das Schöne an der Geschichte ist ja, dass in der Hinsicht, dass man in 5 Jahres-Altersklassen zusammengefasst ist und deswegen einfach über einen sehr langen Zeitraum die gleichen Leute immer wieder trifft. Und da entstehen tatsächlich sowas wie Freundschaften. Man besucht sich gegenseitig auch mal unterjährig vielleicht und tauscht sich aus. Also das ist eine sehr familiäre, sehr freundliche, aber auch natürlich kompetitive Stimmung. Ne? Also da gibt es auch diese üblichen Psychospielereien und da sprintern ja sowieso dreimal schon. Das ist auf jeden Fall auch so. Es ist halt auch eine riesengroße Veranstaltung. Es sind ja weit über 8000 Teilnehmer, die da an den Start gehen. Deswegen sich das auf 3 Stadien aufteilt. Was jetzt die Stimmung im Stadion ein bisschen schmälert, weil da nicht immer alle da sind sozusagen. Ne? Also das ist vielleicht ein bisschen schade in der Geschichte, aber es lässt sich auch nicht vermeiden in irgendeiner Form. Aber sonst ist das so ein kleines Olympia, sage ich jetzt mal, wie ich denke, dass Olympia läuft. Denn alle sind wirklich sehr, sehr freundlich, sehr offen. kommen aufeinander zu. Man trifft sich abends auch nochmal in der Stadt, Athleten, für ein Abendessen oder ein gemeinsames Ausgehen. Also es ist wirklich, wirklich Show.
Also schon ein absolutes Highlight für dich und auch für die anderen Sportlerinnen und Sportler, die bei solch großen Veranstaltungen damit am Start sind.
Absolut, absolut, kann man so sagen, ja.
Aber wie bereitest du dich oder wie bereitet man sich am besten auf so eine Weltmeisterschaft vor? Weil ich sag mal, neben dem Sport wirst du ja mit Sicherheit auch das normale Leben haben, Job, Alltagsverpflichtung, was da so alles ansteht. Also, dass du uns da vielleicht mal so ein bisschen mitnimmst.
Ja, ich arbeite ja in einer Softwarefirma und bin natürlich voll berufstätig, mache das alles nebenbei. Und ja, es ist schon herausfordernd und erfordert auch ein bisschen Verständnis vom Partner, weil da schon einiges natürlich an Zeit drauf geht. Ich bin ja 5-mal in der Woche beim Training etwa, seit einem Jahr auch als Trainer tätig für einige Athleten aus unserem Verein. Und das zusammen mit den Wettkämpfen am Wochenende, das erfordert schon einiges an Kompromissen. Mein Garten sieht vielleicht jetzt nicht so super gepflegt aus, um es mal so zu sagen. Ja, also da geht es bestimmt besser. Aber im Moment fühle ich mich noch sehr gut mit dem, was ich tue, dass ich auch da ein gutes Gewissen habe, den Fokus drauf legen zu können. Das macht mir immer noch unheimlich Spaß und ich kann immer noch viel lernen. Und deswegen, das in Kombination mit dem auch das Wissen weitergeben zu können, gerade ist super spannend für mich.
Ich habe ja natürlich im Vorfeld der Sendung so ein bisschen geschaut, wie lange bist du eigentlich schon aktiv? Ich konnte jetzt in den Ergebnislisten zurückscrollen bis 1997. Kommt das ungefähr hin, tatsächlich im Sprintbereich?
Ja, also angefangen wird das Ganze 1986.
Okay.
Im gleichen Idee angefangen. Ich habe in dem Dezember auch meinen ersten Wettkampf gemacht. Ja, also über 45 Meter in der Halle. So ein Schülerwettkampf. Ernsthaft, richtig angefangen hat es 94 bei mir. Da habe ich meine erste deutsche Jugendmeisterschaft gemacht und bin über 100 Meter auch ins Finale gekommen. Und seitdem, sage ich mal, kann man davon reden, dass ich ernsthaft Wettkampfsport, würde ich sagen, ja.
Also jetzt im Prinzip 30 Jahre, in denen du wirklich ernsthaft dann auch im Sprint, im Kurzsprint aktiv bist. Da brennt mir eine Frage auf der Zunge. Was treibt dich im Kern an, wirklich über dann auch so viele Jahre so viel für den Sport oder vielleicht auch für den Sprint zu geben?
Ja, es ist immer noch das Faszinierende für mich, dass man auf den Moment, auf den Punkt fit sein muss, seine Leistung abrufen muss. Dass da so viele Komponenten zusammenkommen, dass das Training so vielfältig ist und am Ende des Tages, dass ich auch noch eine Leistung bringen kann. Was mich noch antreibt, ist, dass ich immer noch glaube, technisch lernen zu können im Sprint. Ja, dass ich also noch nicht fertig bin mit dem Sport. Ja, ich glaube, dass es immer noch weitergehen kann. Wer jetzt in den letzten 3 Jahren extrem viel an meiner Beschleunigung ändern können und machen können. Auch in der Zusammenarbeit mit dem Tobias Alt.
Ja.
Und jetzt ist halt der freie Lauf dran. Das dauert dann wahrscheinlich nochmal 3 Jahre. Dann bin ich 50 und dann kann ich vielleicht mal in Rente gehen. Ich muss mal gucken.
Also, dass man im Prinzip immer noch weiter an kleinsten Stellschrauben dreht, um hier und da noch die Hundertstel oder Zehntel rausholen zu können.
Ja, also natürlich ist das jetzt eher so ein Kampf gegen die biologische Uhr bei mir, aber da jetzt noch eine Progression irgendwo zu erzielen, das weiß ich nicht. Aber wenn ich das Niveau noch ein paar Jahre konservieren könnte,
ja,
vielleicht sogar tatsächlich noch ein bisschen rausholen könnte, wäre das natürlich schon ein großartiger Erfolg.
Ja, alles genau. Du hast auch gerade die Zusammenarbeit mit Dr. Tobias Alt angesprochen im Beschleunigungsbereich. Was waren denn da so Punkte, an denen ihr gearbeitet habt?
Ja, also meine Beschleunigung bis vor 3-4 Jahren war halt im Rückblick absolut furchtbar. Ja, ich habe halt geknallt, versucht über Druck, über Frequenz, Geschwindigkeit aufzunehmen und da ist dann das rausgekommen, was ich eben ja skizziert habe, ne? Dass die zweite Rennhälfte oder bei den 200 die letzten 50, 30 Meter halt richtig in die Hose gehen, ne? Dass dann man das Tempo nicht halten kann, weil man sich vorher völlig verausgabt hat.
Ja.
Und der Tobias hat es auf den Kopf gestellt, ja. Dadurch, dass man die Beschleunigung jetzt als Drehkippbewegung auffasst, ne, dass man diesen Shinroll, Ankle Rocker macht und Energie geschenkt bekommt, ein bisschen Lockerheit da reinbringt. Das ist schon nicht nur so eine graduelle Verbesserung gewesen, das hat es schon für mich fundamental geändert und da hat es auch ganz oft Klick gemacht im Kopf zuerst. Der Körper, der braucht sehr lange, bis er folgt. Ja, also da merkt man halt vielleicht auch dann das Alter so ein bisschen, diese Bahnen im Gehirn, die müssen überschrieben werden, umgeschrieben werden. Und das dauert einen Moment, aber ich glaube, dass der Weg dahin jetzt schon etwas weiter fortgeschritten ist und ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem ersten Teil des Rennens.
Du hast angesprochen, Chinroll, Ankle Rocker, also im Prinzip, da geht es zum Teil um die Beweglichkeit des Fußgelenkes oder ja, bei der Chinroll der Bewegung des Unterschenkels auch im Verhältnis zum Boden, dass eben die Kraft dann möglichst auch in die richtige Richtung abgegeben wird und man eben auch effizient beschleunigt und eben auch noch das Kippmoment mit nutzt, um quasi die Schwerkraft und vielleicht auch so den Körper für sich arbeiten lässt, ohne zu viel der eigenen Energie für die Beschleunigungsphase zu verpulvern.
Ganz genau, also mit möglichst geringem Input ein Maximum an Output erzeugen, dadurch, dass man etwas längere Bodenkontaktzeiten initial zulässt, die es erlauben, über das Sprunggelenk drüber hinweg zu kippen und zusätzlichen Schwung aufzunehmen und halt in diese tiefen Winkel hineinzukommen, hineinzufallen, ohne dass das jetzt Selbstzweck wird, wie bei diesem berühmten Toe-Drag zum Beispiel, den man sehr oft einfach sieht, dass um das über den Bodenschleifens willen da Schuhe mutwillig kaputt gemacht werden. Das ist halt eine Konsequenz einer Bewegung im Idealfall, die dabei herauskommt, aber kein Selbstzweck.
Ja. Finde ich ein super spannendes Thema, weil bei mir war früher auch immer die Beschleunigungsphase das größte Problem. Also ich war immer froh, wenn ich sag mal, durch diese Phase durch war, weil das Freisprinten, das war dann meine Stärke. Aber ich hatte damals auch nie so richtig ein Gefühl dafür gehabt, wie muss ich mich treffen oder was muss ich machen, um wirklich besser zu beschleunigen. Es war immer so, ich hatte kein Konzept, ich hatte kein richtiges Gefühl dafür und das hat man dann tatsächlich auch bei den Rennen immer gesehen und ich finde es super spannend, du hast gesagt, du hast vor 2-3 Jahren angefangen mit Dr. Tobias Alt zusammenzuarbeiten, also auch dann schon mit über 40 und auch mit weit über 20 Jahren an intensiver Trainingserfahrung und auch nach so einer langen Zeit war es dann tatsächlich noch möglich, ich sag mal solche fast im Prinzip eingebrannten Bewegungsabläufe doch nochmal zu verändern hin zu einer im Prinzip komplett neuen Technik oder neuen Bewegungsmustern. Das finde ich super spannend.
Ja, ich war in Weinheim auf der Kufall-Skala und bin dort gelaufen. Und dann hat der Tobias mich angesprochen und gesagt, im Prinzip hat er gesagt, das ist ja gut und schön, aber das sieht halt nicht gut aus. Glaubt uns mal beschönigt zu sein, oder? Und ob ich Lust hätte, mit ihm was zu machen, habe ich sofort ja gesagt, weil ich war wie so ein, mir war ja klar, dass das nicht gut ist. Aber dass es einem klar ist und wie man aus der Lage herauskommt, das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ja. Deswegen habe ich mich wirklich gefreut und bin sehr, sehr dankbar, dass er mich da aus dieser Lage quasi aus dem Sumpf befreit hat. Und genau, also ich war einige Male bei ihm und ich glaube, ich habe noch nie so viel geflucht in meinem Leben über mich selber. Dass ein harter, langer Weg dahin ist, diese Bewegungsmuster reinzubekommen. Und der Körper macht einfach nicht, was er soll. Man will was von ihm, aber es kommt nichts bei raus. Ja, es ist, man braucht ein relativ hohes Frustrationspotenzial, eine Toleranzgrenze da, um da durchzukommen, da durchzubeißen. Die Athleten, die ich trainiere, die kennen das, die müssen da auch durch. Also ich versuche das ja auch weiterzugeben und die fluchen ähnlich. Tatsächlich. Aber es ist es wert, da diesen Weg zu gehen. Auf jeden Fall.
Habt ihr euch dann, weiß ich nicht, dreimal die Woche getroffen oder einmal im Monat, dass man da so ein bisschen das in eine Range packen kann?
Ja, tatsächlich noch seltener, würde ich sagen. Vielleicht so alle 4 bis 6 Monate einmal. Das heißt, dann habe ich mir den Input abgeholt und dann war natürlich viel Hausaufgabe. Die Hausaufgabe zu Hause, man muss dranbleiben, man muss es versuchen, für sich zu lösen. Und da trifft man sich nochmal, bekommt Feedback. Man kann auch ein Video natürlich hinschicken, kommt Feedback von ihm und das ist so ungefähr der Intervall. Ja.
Und dann hast du im Prinzip so deine Beschleunigungsphase auch immer gefilmt, dass du visuelles Feedback hast zu dem Körpergefühl oder wie hast du dann, ich sag mal, die Hausaufgaben ausgeführt?
Ja, also es gibt natürlich da einige Übungen, die man machen kann, um das vorzubereiten. Und genau, filmen oder filmen lassen von mir selber und dann anschauen, und schauen, ob man da ist, wo man ist oder was man noch verändern kann und sollte. Das ist dann das Mittel der Wahl. Genau.
Ja, finde ich ein super spannendes Thema, weil ich glaube, das ist eine Sache, mit der haben viele zu kämpfen. Und gerade, du hast es auch perfekt beschrieben, man weiß, der Staat ist nicht perfekt, man müsste was dran ändern, aber man weiß nicht genau, wie geht man die Sache jetzt an. Und da ist dieses Rock'n'Roll-Konzept von Tobias Alt wirklich, ich finde es mega, weil es eben zum einen die Beschleunigungsphase nochmal komplett mit einem unter einem anderen Licht betrachtet und man einfach effizienter beschleunigt und dadurch auch mehr Körner dann für die letzten Meter im 100-Meter-Sprint hat. Deswegen, da werde ich dazu auch noch mal was in die Shownotes reinpacken. Aber eine Sache, die mich auch noch interessieren würde, ist so das ganze Thema rund um die Verletzungsprophylaxe. Weil gerade Sprint, schnellkräftige Übungen haben natürlich auch immer das Potenzial, dass man, dass der Beuger vielleicht wegfliegt, man Sehnenbeschwerden hat oder. Und ich sag mal, das ist natürlich so eine Problematik, je älter man wird, desto länger werden auch diese Regenerationszeiträume, bis man nach einer Verletzung wieder vernünftig trainieren kann. Also wie gehst du mit dieser ganzen Thematik um?
Ja, da kann ich tatsächlich auch zu allen drei Themen ein langes Lied von singen. Ich hatte öfter Faserrisse, wie alle Sprinter, denke ich, aber in den letzten Jahren gar keine mehr. Also zumindest nicht am Beuger. Da die Nordic Hamstring Exercise ist da wirklich ein Game Changer. Ja, das habe ich vorher eigentlich nie gemacht und mache das jetzt in der Vorbereitung doch sehr intensiv. Das reicht aber auch. Also man muss das jetzt nicht das ganze Jahr hindurch machen. Das reicht, wenn man das ein paar Monate intensiv vorbereitet, dann trägt einen das den Rest der Saison. Ich hatte auch ganz stark mit Achillessehnenproblemen zu tun, gerade auf der linken Seite. Das war so, dass ich fast nicht mehr laufen konnte eigentlich. Ja, das war extrem schmerzhaft, weil ich falsch gelaufen bin. Ja, das heißt also, Vorderfußaufsatz, nicht Mittelfußaufsatz, allein das zu ändern, hat schon eine sehr, sehr große Linderung. Also 100% ist es immer noch nicht, aber ich kann ganz normal durchtrainieren. Ich kann alle Wettkämpfe bestreiten mittlerweile, dadurch, dass man das Technikbild geändert hat. Ja, dass ich jetzt mehr Mittelfuß aufsetze und da gar nicht mehr die Belastung auf der Sehne drauf sind und auf der Wade und vielleicht auf dem Ansatzhüftbeuger, wo das dann alles herkommt. Ne? Diese veränderten oder diese längeren Rekonvaleszenzzeiten, die kann ich auch so unterschreiben. Ich habe mir im Winter im Quadrizeps eine Zerrung zugezogen, war noch nicht mal ein Faserriss. Und wie wir alle als Athleten bin ich ja auch ungeduldig, ne? Und dann fängt man halt wieder zu früh an, man wieder was ein bisschen drin, es geht nicht weg. Also es hat mich wirklich 4-5 Monate insgesamt begleitet. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen am Alter, am Fortschritt im Alter liegt, dass es etwas langsamer abgeheilt ist jetzt. Ne? Und mittlerweile ist auch das unter Kontrolle wieder. War halt eine blöde Stelle, der untere der beiden Muskeln, die da hochlaufen, den man wirklich schlecht bekommt und der, glaube ich, auch ein bisschen langsamer abheilt. Aber auch das ist unter Kontrolle mittlerweile.
Weil gerade auch so das Thema Achillessehne ist, was jede Sprinterin, jeder Sprinter irgendwann mal zu spüren bekommen hat.
Ja, genau. Das sind ja extreme Kräfte, die da einfach drauf wirken. Wenn man das dauerhaft macht, dann ist das natürlich schon eigentlich quasi für alle ein Thema. Das sehe ich genauso. Aber mit dem richtigen Technikbild, mit dem richtigen Fußaufsatz kann man das gut unter Kontrolle kriegen. Ich weiß, dass ja auch die neuen Spikes da, die Carbon-Sohlen-Spikes, immer ein Thema sind. Ehrlicherweise kann ich da jetzt keinen Unterschied feststellen. In der Reizung oder in der Belastungssituation für die Sehne. Das klappt eigentlich gut, aber ich mache auch nicht alles in Spikes tatsächlich, natürlich. Ne?
Welche Spikes nutzt du da an Wettkämpfen?
Ich habe zwei Paar, die ich nutze und für die 100 gerne den Maxfly von Nike und für die 200 lieber den Adidas, den Adizero, weil diese Polster schon etwas schwammig sind in der Kurve und ich gefühlt einen besseren Grip, einen besseren Schritt setzen kann in den Adidas.
Ja. Dann, bevor wir zu den obligatorischen 5 Fragen kommen, brennt mir natürlich noch eine Frage auf der Zunge. Was sind denn nach gerade auch so einem Erfolg deine Ziele für die kommenden Jahre?
Ja, ich habe ja gesagt, 3 Jahre brauche ich noch mutmaßlich, bis ich den freien Lauf einigermaßen so habe, dass ich damit zufrieden bin. Vielleicht geht's auch ein bisschen schneller, aber dann wäre ich 50, das heißt neue Altersklasse. Und da liebäugel ich ein bisschen mit dem einen oder anderen Weltrekord. Also so ganz außer Reichweite sind die nicht. 60 Meter und 200 Meter in der Halle und 100 draußen wird schwer. 100, 200 draußen ist vielleicht sogar noch machbar.
Ja. Wo liegt der bei den 200?
Der ist in der Halle jetzt gerade neu aufgestellt worden, eine 2268. Das sollte im Bereich des Möglichen sein. Und über 200 draußen ist eine 2244, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und naja, das traue ich mir vielleicht sogar noch zu dann.
Das sind schon krasse Zeiten. Drei Jahre, ja. Aber das sind schon beeindruckende Zeiten. Also jeder, der mal die 200 Meter gesprintet ist, weiß, was es heißt, da unter 23 in 22er Zeiten zu laufen. Das ist schon enorm.
Hatten gerade die in der Halle, hat jetzt ein ehemaliger Olympiateilnehmer aus Barcelona, glaube ich, aufgestellt, Garth Robinson. Der war auch in Göteborg. Das ist toll, wenn man das Aufwärmen von ihm sieht, da sieht man, der kann was. Ne? Also das ist jetzt nicht so ein Tourist, der mal vorbeikommt, um eben mal da zu laufen, sondern da sieht man schon seine Klasse auch direkt, wenn er einen Ablauf macht. Ja, das wäre natürlich schon nett, den Rekord klauen zu können.
Dann drücke ich dir für das Training dann natürlich auch ganz fest die Daumen. Ja, und dann kommen wir aber jetzt zu den 5 obligatorischen Fragen. Und da ist die erste immer, was war denn bisher so rückblickend dein schönster Wettkampf? Also unabhängig vom Ergebnis, sondern mit den schönsten Emotionen.
Das war die Weltmeisterschaft vor 2 Jahren in Tampere, wo ich zum ersten Mal den Titel gewonnen habe über 200 Meter. Das war ein Ziel, das ich sehr, sehr lange verfolgt habe. Und als das dann geklappt hat, da sind doch die Emotionen hinterher schon sehr über mich hier reingebrochen. Und das werde ich so schnell auch nicht vergessen.
Ja. Und gibt es da so einen ganz bestimmten Moment, der sich vielleicht auch eingebrannt hat?
Zu diesem Lauf?
Ja.
Ich war beim Physio hinterm Stadion und saß da auf der Bank. Und dann habe ich das erst realisiert, was da passiert ist, eine halbe Stunde vorher. Und da waren so viele liebe Menschen drum, die ich gut kannte um mich herum. Und ich konnte das mit denen so richtig teilen. Das war wirklich toll, ja.
Und auf der anderen Seite vielleicht ein Wettkampf oder eine Zeit, die dann doch sehr herausfordernd war?
Ja, das ist auch gar nicht so lange her. Das war eine Hallen-Europameisterschaft in Portugal. Und da ist mir im Finale der Startblock weggerutscht. Ne? Das waren jetzt nicht so ideale Blöcke. Und das hat halt keiner gesehen, erstmal. Deswegen bin ich auch Vierter nur geworden. Wo ich weggerutscht bin, musste mich abfangen, bin fast hingeflogen. Und da habe ich mich furchtbar aufgeregt tatsächlich. Ja, Entschuldigung nochmal an alle, die das miterleben mussten. Habe mich da auch noch verletzt dabei. Ja, eine Zerrung in der Wade, konnte dann die 200 Meter nicht beenden, deswegen im Finale. Und bin mit völlig leeren Händen, also aus Medaillensicht und noch verletzt, wieder nach Hause gefahren. Und da hadert man natürlich schon, ob der ganze Aufwand gerechtfertigt ist, um dann so ein Ergebnis da zu erzielen. Ist ja auch finanziell herausfordernd, dahin zu fliegen überall und den Aufenthalt da zu stemmen. Mal von der Zeit auch ganz abgesehen, das war eine harte Prüfung tatsächlich. Aber hat ja geklappt.
Ja, aber das kann ich mir vorstellen, gerade dann in so einer Wettkampfsituation, wenn der Block dann wegrutscht, es gibt da für Sprinterinnen und Sprinter fast nichts Ärgerlicheres. Also.
Ja, und dann versuchst du Protest einzulegen und dann sitzt dann da so ein, erstmal war unklar, wo überhaupt, dann schicken sie dich durch die Halle, dann kommst du zu dem Offiziellen, dann guckt er auf die Uhr, ja, es tut mir leid, sie jetzt 33 Minuten nach dem Wettkampf, ist zu spät, wiedersehen.
Ja. Ah, das ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das höchst frustrierend ist.
Oh, ja, genau. Aber gut.
Dann blicken wir aber nochmal auf ein paar schönere Dinge rund um den Sport. Wenn du jetzt ins oder zum Training gehst, was sind denn so Inhalte, auf die du dich ganz besonders freust?
Ganz besonders freue ich mich immer auf die Sprint-Sessions natürlich. Ja, wenn es ins maximale Laufen geht, durch eine Lichtschranke bzw. gemessene Läufe, die Beschleunigung, das macht halt dadurch, dass ich das jetzt nochmal neu gelernt habe, noch mehr Spaß einfach. Aber so ein bisschen masochistisch müssen wir ja alle veranlagt sein, die wir den Sport machen. So schöne Tempolauf-Einheiten, die gebe ich mir eigentlich auch ganz gerne.
Hast du da bestimmt im Kopf?
Ja, 2 mit Sicherheit. Also eine ganz typische Serie, die ich jetzt oft gemacht habe, sind so 150, 120, 100. Ziemlich maximal. Das wird dann auch schon anstrengend, macht aber unheimlich Spaß und im Kopf ganz gut, dass es nach unten geht, natürlich. aber den Vogel schießen immer die Hügelsprints ab, wenn dann das Laktat überall reinschießt und man nicht mehr weiß, ob man stehen kann oder sitzen oder wie liegen. Also das ist schon speziell, aber am Ende des Tages gibt's einem dann das Gefühl, vielleicht ist es noch nicht mal so besonders schlau, das zu machen, aber es gibt einem wenigstens das gute Gefühl, was geleistet zu haben.
Ja, das ist auch immer so ein bisschen, man geht mit Respekt in so eine Einheit rein und wenn man das dann hinter sich gebracht hat, ist es auch immer so ein bisschen befreiend.
Genau, auf jeden Fall.
Dann komme ich jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
Mit Entspannung in Rennen reinzugehen, ist was, was man lernen muss, was ich aber dringend empfehlen kann. Also nicht versuchen, zu viel zu wollen, sondern es zuzulassen, dass es passiert. Das klingt einfach, ist es nicht. Und das muss man lernen. Und das würde ich meinem jüngeren Ich auf jeden Fall mitgeben. Und den jüngeren Sprintern und meinem jüngeren Ich würde ich wünschen, es schon viel früher mit den kurzen Intervalle, mit den kurzen Pausen, mit diesen gigantischen Umfängen aufzuhören und sich auf knappere Läufe im hohen Intensitätsbereich zu fokussieren, weil ich glaube, das auch ein guter Schlüssel für eine gute Leistung ist.
Ich glaube, das sind die perfekten Schlussworte für unsere Folge. Jochen, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis bald.
Dankeschön, bis bald. Tschüss, Benjamin.
Und das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge vom Meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Ich hoffe, ihr konntet wertvolle Einblicke in die Welt des Sprints und die Erfahrung von Jochen Gebert mitnehmen. Doch bevor ihr abschaltet, möchte ich euch noch auf ein ganz besonderes Highlight hinweisen. Am 14. September 2024 findet der diesjährige Speed Summit statt. Dort bin ich als Speaker am Start, aber auch Dr. Tobias Alt, über den wir in dieser Folge ja auch sehr ausführlich gesprochen haben. Wenn ihr mehr über Sprinttechnik, Trainingsmethoden und die neuesten Erkenntnisse aus der Sportwissenschaft erfahren wollt, dann ist dieser Summit ein absolutes Muss für euch. Alle Informationen und die Anmeldung findet ihr natürlich in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.